beten. Jesus, wir wollen deine Stimme hören, wir wollen dich sehen. Glaube ist etwas, was in uns wächst, wenn wir sehen, wer du bist, wie treu du uns gegenüber bist, dass deine Verheißungen wahrhaftig und zuverlässig sind. Und wir bitten dich, dass, wenn wir uns dein Wort ansehen, dass unser Herz brennt, dass unser Glaubenslevel steigt und dass die Hoffnung in unserem Herzen für das, was uns erwartet, mit dir lebendig wird. Amen und Amen. Ein Studienkollege hat mir mal erzählt, dass, wenn er eine ernste Predigt hält, er wenigstens die Einleitung ein bisschen lustig macht. Und ich habe einfach seinen Rat mir mal zu Herzen genommen heute und habe euch einen kleinen Videoclip mitgebracht aus einer Komödie, die ich sehr mag. Also ich hoffe, ihr findet das lustig, ansonsten wisst ihr, welchen Humor ich mag. Hat auch sogar was mit der Predigt zu tun. Also wir fangen einfach mal gleich an mit Johnny English. Jetzt erst recht.
Guten Abend, Gentlemen.
Mr. English.
Miss Sumner. Gut. Also, wann beehrt uns der Premierminister mit seiner Anwesenheit?
Ich bin der Premierminister.
Ja, träumen Sie weiter. Na gut, dann sind wir alle da.
Diese Gespräche mit China sind von höchster Wichtigkeit. Abtrünnige Staaten in Südostasien haben mit der Entwicklung von Atomwaffen begonnen. Es ist überlebenswichtig, dass wir China an unserer Seite haben. Traditionell sind China unsere Bedenken gleichgültig. Aber ich glaube, dass Jiang Ping dabei helfen kann und wird, die Situation zu entschärfen, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt.
Aufgrund seiner pro-westlichen Einstellung besteht eindeutig die Chance. Aber die Gespräche können nur fortgesetzt werden, wenn wir für seine Sicherheit garantieren können.
Mit den geeigneten Sicherheitsvorkehrungen können wir das.
Wenn Vortex einsatzfähig sein sollte, ist das zu gefährlich.
Ich tendiere dazu, das genauso zu sehen, Herr Premierminister.
Es gibt einen Weg. Die Schweizer würden uns Le Bastion zur Verfügung stellen.
Das ist die Festung der Regierung in den Alpen. Ein beeindruckendes Beispiel für architektonisches Ingenieurwesen in großer Höhe. Absolut uneinnehmbar. Damit sollten all unsere Sicherheitsbedenken gelöst sein.
Dann werden die Gespräche fortgeführt. Pamela, ich hoffe, Sie haben Ihr Mandarin ein wenig aufgefrischt. Ich möchte Sie dabei haben. Und Ihren besten Sicherheitsbeamten auch.
Ja, Herr Premierminister.
Wie sieht es hinsichtlich Vortex aus?
Englisch?
Vortex sind drei Männer. Fischer war der eine, Kalenko der zweite. Kalenko wurde heute auf Befehl des Dritten getötet.
Irgendeine Spur?
Ja, aber ich brauche Zeit.
Wir haben keine Zeit. Wir müssen die Identität der dritten Person von Vortex herausfinden.
Geben Sie mir 24 Stunden.
Gut. Der Witz kommt natürlich besonders dadurch zustande, weil es die Ernsthaftigkeit der Situation ist, in der Johnny English sich befindet. Also ich spiele in meinem Büro auch ab und zu mal mit dem Sessel, aber das ist überhaupt nicht lustig. Ja. Lustig wird es halt gerade, weil solche berühmten Persönlichkeiten gegenwärtig sind, wie der britische Premierminister, MI7, das ist der britische Geheimdienst und alle anderen Größen, die am Tisch saßen. Und die Idee dahinter, oder was zumindest in meinem Witzverständnis oder Humorverständnis das Ganze lustig macht, ist, dass gerade diese Ernsthaftigkeit und die Gravität der Situation so ein bisschen die Missgeschicke von Mr. Bean ja komisch und lustig erscheinen lassen. Dahinter steht aber natürlich dieses Prinzip, dass, oder diese Erwartung, dass wenn uns Leute zusehen, dass wenn sie uns beobachten, mit dem, was wir machen, dass wir uns anders verhalten, als wenn wir unbeobachtet sind. Das ist überhaupt nichts, da ist überhaupt nichts falsch dabei, ja. Ich lümmel zu Hause oder im Büro auch durch mal rum, ja, und arbeite Kaugummi kauend da vor mich hin. Aber wenn ein Besuch kommt, ja, dann ist es doch selbstverständlich, dass ich meine Füße vom Tisch runter und auf den Boden lege, ja. Und vielleicht auch aufhöre, an meiner Socke zu spielen. Das heißt, da steht einfach dieses Prinzip dahinter, dass wenn uns jemand zuguckt, verhalten wir uns anders. Und wenn die Personen besonders würdig und besonders nobel sind, soll es ein Ansporn für uns sein, uns auf eine besonders noble Art und Weise auch zu verhalten. Und das sehen wir im Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Das ist der Anfang unseres Predigttextes heute. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes: Deshalb, da wir von so einer großen Wolke von Zeugen umrundet sind, lasst uns jede Last und die so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren den vor uns liegenden Wettlauf rennen, hinschauend auf Jesus, und den Rest machen wir dann später. Das heißt, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt, ist, das christliche Leben vergleicht er wie mit einem Wettlauf. Und wenn Leute zugucken, wenn du Leute hast, die dich beobachten, währenddessen du läufst, läufst du anders. Ich kenne das aus meiner, Jugendzeit, ja. Also wenn die Mädels beim Sport dabei waren, haben die Jungs immer bessere Zeiten gehabt, ja, als wenn wir einfach mal so von Zensuren gerannt sind. Und dasselbe Prinzip hat der Schreiber des Hebräerbriefes hier. Er sagt, wir sind von einer großen Wolke von Zeugen umrundet. Und die große Wolke ist einfach eine Umschreibung, so haben die Leute damals geredet, für eine unzählig große Masse an Leuten. Also zum Beispiel Herodotus in Kapitel 1, Vers 8 sagt, solch eine große Wolke von Menschen. Was er damit einfach sagt, da ist eine Riesenmasse an Leuten zusammengekommen, die zuschauen, wie du läufst und die du sehen kannst. Ich war dieses Jahr im Urlaub und Olympia war gar nicht weit weg, die griechische Stätte, wo die berühmten Olympischen Spiele stattgefunden haben. Und ich habe euch einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, um euch zu zeigen, wie man denn in der damaligen Zeit so gelaufen ist. Und da können wir gleich mal auf die nächste Folie gehen. Zuerst darf man das nicht so auf so einen läppischen Sportplatz vorstellen, wie wir das hier machen, sondern Olympia und die Sportstätten der damaligen Zeit sind noble Stadien, die eingebettet sind in grandiose Tempelanlagen, in grandiose Architektur. Und ich habe euch einfach nur mal so ein bisschen, um euch ein Gefühl dafür mitzubringen, zwei Bilder mitgebracht, das nächste auch noch. Ja, leider sind da nur noch die Überreste von wirklich beeindruckenden Gebäuden da. Und jetzt schwenken wir mal um und gehen in das Stadion. Da dieser Torbogen ist der Eingang in das Stadion. Der ging, wie wenn man heute in einem Fußballspiel steht, ist das so eine Art überdachtes Tunnel, wie auch immer. Und wenn man dann das nächste Bild in diesen Tunnel reingeht, da laufen dann die Athleten rein, genauso wie man das auch heute Nacht macht bei einer großen Sportveranstaltung. Und dann sobald sozusagen die Helden da aus der Dunkelheit in das Licht reintreten, dann kommt das Feuerwerk und die Cheerleader wedeln, ja, und die Masse brüllt und schreit und jubelt, ja, und das ganze Bier in deiner Plastikflasche, ja, wird verteilt. So war das damals auch. Einen Athleten habe ich euch auch gezeigt von der damaligen Welt, der ist dann auf dem nächsten Bild zu sehen. So, gleich läuft er ein. Okay, nächstes Bild. Und hier, genau, das ist sozusagen nochmal ein Blick. Vielleicht kriegt ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie die Spannung steigt. Ja, gleich rennst du ein in das Stadion. Und da haben wir dann das nächste Bild. Man muss sich das jetzt so vorstellen. Ungefähr 40.000 bis 45.000 Leute sitzen auf diesen Rängen. Da drumherum, da ist die Zielgerade und da kommt die Idee her, dass du umrundet bist von ganz vielen Zeugen. Ja, also da sitzen 45.000 Leute auf den Rängen und das ist ja heute eine normale Stadiongröße, aber du musst dir das vorstellen, zu der damaligen Zeit, wo viel weniger Leute gelebt haben, ist das natürlich, musst du das mindestens mal mit 10 multiplizieren, um ein Gefühl von Masse zu kriegen. Also du läufst in das Stadion rein, eine 500.000 Leute, ja, brüllt, yeah, lauf den Lauf, Benjamin, los, du schaffst es. So, nächstes Bild. Und okay, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, also nicht ganz genau hingucken, ja, nur auf den oberen Teil der Vase gucken. Hier haben wir natürlich den Hintergrund auch aus dem Hebräerbrief, und wir kommen gleich dann wieder zum eigentlichen Text zurück. Wenn du läufst in der damaligen Zeit, läufst du natürlich nicht mit Stöckelschuhen und auch nicht im Wintermantel, schon gar nicht, weil es im Griechenland nie so kalt ist, dass man einen braucht, sondern du läufst mit so wenig Sachen, die dich hindern wie möglich. Und so wenig wie möglich im ersten Jahrhundert ist gar nichts. Das heißt, man lief nackt, man trieb Sport nackt. Das hat natürlich auch noch andere Gründe gehabt, über die wir uns jetzt nicht unterhalten. Aber hatte auch den Vorteil, dass du also nichts hast, was den Luftwiderstand erhöht, was dich irgendwie da rumbaumelt, keine Lasten, sondern, keine Ahnung, vielleicht die Haare auch noch so schön gegelt, ja, sodass du so wenig wie möglich Widerstand hast, dass du dein Rennen mit aller Kraft schaffst und bis zum Ende durchhältst. Okay, nächstes Bild, und dann sind wir, glaube ich, wieder beim Text. Genau. Vielleicht können wir einfach mal, kannst du mal bitte einfach mal auf den Text zurückspielen? Okay. So. Das heißt, wir sehen hier, da wir von so einer großen Wolke von Zeugen umrundet sind, lasst uns jede Last und die so leicht umstrickende Sünde ablegen. Das heißt, der Schreiber sagt hier, hier gibt es eine Menge von Leuten, und es ist nicht nur, dass die dir zugucken, sondern diese Leute, dieses Wort von Zeugen umrundet sind. Das Wort Zeuge ist dasselbe Wort wie für einen Märtyrer. Das heißt, was der Schreiber hier sagt, du hast nicht nur Leute, die dir zugucken, sondern das sind Leute, die den Lauf vor dir gelaufen sind. Und wenn du ins Stadion reinläufst, jubeln dir Leute zu, die alle schon mal an deiner Stelle gestanden haben und die alle schon mal so gerannt sind wie du. Das heißt, du bist als Christ im 21. Jahrhundert nicht der Allererste, der Lebenskrisen, Herausforderungen, Versuchungen gegenübersteht, sondern es sind Massen von Leuten, standen in ähnlichen Situationen wie du und sind den Lauf erfolgreich gelaufen. Und jetzt schauen diese Leute dir zu und jubeln dir zu und sagen, du schaffst das auch. Das heißt, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier auch sagt, ist, das christliche Leben ist nicht so individuell und privat, wie wir uns das manchmal denken. Wir sind in einer Gemeinschaft, du lebst in einer Gemeinschaft, Leute sehen dich, beobachten dich, und du kannst ihnen zusehen und kannst sie als Vorbild haben. Du siehst all diese Leute, die vor dir schon gelaufen sind. Und das ermutigt dich. Ja, wenn du siehst und du weißt, vor dir sind Leute mit Glauben den Rennen gelaufen, ermutigt dich das zu sagen, wenn der das geschafft hat, dann kann ich das auch. Und es ermutigt dich, die Last abzuwerfen, die dich hindert, die so leicht umstrickende Sünde. Wenn du einen Lauf läufst, ja, dann läufst du nicht mit irgendwelchen Sportschuhen mit besonders langen Bändern, ja, für Dekorationszwecke angebracht sind, rum, sondern da verhedderst du dich. Und was dieser Schreiber des Hebräerbriefs hier sagt, Sünde verheddert dich. Es ist wie, wenn du, keine Ahnung, da mit so einem Schal oder irgend so eine Sachen da unten drin dich festhalten, da schaffst du es noch nicht bis zum Ende. Da fällst du irgendwo nach dem ersten Drittel hin, haust du die Knie auf und musst abtransportiert werden auf so einer Trage. Deshalb weg mit der Sünde, weg mit jeder Last und mit Kraft den Wettlauf laufen. Jetzt natürlich die große Frage, wer sind denn diese Zeugen? Wer ist denn diese große Wolke? Wer sind denn diese Märtyrer? Wer sind denn diese Glaubenshelden, die zu uns zum Vorbild geworden sind und die uns zugucken? Und natürlich sind diese Glaubenshelden die Glaubenshelden, die vorher im vorigen Kapitel, nämlich im Hebräer 11, beschrieben wurden. Und jetzt überlegen wir uns und fragen uns Folgendes: Was ist ein Glaubensheld? Und du sagst natürlich so, wenn du als spontane Antwort, ein Glaubensheld ist jemand, der seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat, der in einer unmöglichen Situation war und er nicht aufgehört hat, an Gott zu glauben. Und dann hat Gott diesen Glauben gesehen, hat mit Macht und mit Kraft eingegriffen und sein Glaube wurde belohnt und er hat die Belohnung für seinen Glauben erlebt. Ist das ein Glaubensheld? Jawohl. Diese Antwort ist richtig. Zu genau 50%. Und jetzt kommt die anderen 50%. Und du wirst den Schock deines Lebens erleben, wie der Hebräerbrief einen Glaubensheld definiert. Denn im Hebräerbrief wird ein Glaubensheld die anderen 50% beschrieben als jemand, der Gott vertraut, Gott gehorsam ist, Gott mit aller Kraft nachfolgt und glaubt, dass Gott Zeichen und Wunder tun kann und in sein Leben eingreift und in dieser Welt das Eingreifen Gottes nicht erlebt. Ein Glaubensheld aus Hebräer 11 ist jemand, der sagt, ich kann es im Moment nicht sehen, wie ich besser lebe als die Ungläubigen. Ich kann es nicht sehen, wie es mir materiell besser geht, wie ich mehr Haare habe als die Ungläubigen, wie ich schöner bin, angesehener. Ich sehe nichts von dem. Ich spüre den Segen Gottes nicht. Und der trotzdem sagt, aber ich weiß, mein Erlöser lebt und ihm folge ich nach mit ganzer Kraft. Das ist ein Glaubensheld, die anderen 50%. Aus Hebräer 11, So, okay, jetzt gucken wir uns mal die Hebräer an, ja, die Glaubenshelden. Durch Glauben war Abraham, nur ein paar Beispiele, als er gerufen wurde von Gott, gehorsam auszuziehen, an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Das heißt, Gott sagt, komm Abraham, pass mal auf, ich gebe dir ein Land, ich verspreche dir was total Geniales. Ja. Und Abraham zieht los und sieht nichts. Er weiß nicht, wo es hingeht. Er weiß nur, dass Gott gesprochen hat und dass das, was Gott sagt, wahr ist. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Du musst dir vorstellen, wenn wir die Beschreibung von Abraham lesen. Abraham war kein armer Mann. Ja? Abraham war kein Sozialhilfeempfänger. Abraham war reich. Als der ausgezogen ist, hat er eine ganze Menge an Schafen, Ziegen, Rindern etc. im Tross gehabt, die mit ihm mitgekommen sind. Der ist nicht ohne irgendwas ausgezogen. Der hat seine ganzen Vermögenswerte mitgenommen. Das heißt, seine Wohnstätte, seine Bleibe, die er in Ur, in Babylonien hatte, war bestimmt adäquat der Anzahl der Tiere, die er hatte. Der hatte eine schöne Villa irgendwo am Stadtrand. Und dann sagt Gott zu ihm, pass mal auf, lass mal deine Villa da deine Villa sein, ja, du kommst mit mir mit. Und wir ziehen in ein besseres Land, in etwas, was unvergleichlich ist mit dem, was du hast. Und wo geht's erstmal hin? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. In ziemlich trockene Gebiete. Und jetzt lebt er in einem Zelt. Aber du darfst dir nicht romantisch Urlaub vorstellen, sondern ihr musst dir so vorstellen, wie sich meine Mutter gefühlt hat, als zum Abschluss unseres Studiums sie mich besucht hat mit meinem Papa in den USA und wir campen gefahren sind. Ja. Und meine Mama ist eine sehr saubere, bei ihr zu Hause ist immer alles pick, pello, pello, da ist alles richtig ordentlich, ja. Und wir fahren da in den mittleren Westen und kommen zum Zion Canyon, das ist so ein richtig wunderschöner Canyon mit Felsformationen, so ähnlich wie die Sächsische Schweiz, nur wesentlich trockener, ja. Und der Zeltplatz, ja, der ist nicht begrünt, sondern der ist eben so wie die Umgebung, staubig und trocken, ja. Und ich helfe da meinen Eltern, ihr Zelt aufzubauen. Und danach steht meine Mama, sie hat mir das erlaubt, das so zu sagen, so neben dem Zelt. Ja, sie konnte nichts anfassen und sie wollte sich auch nicht bewegen, weil jedes Mal, wenn sie irgendwo hingetreten ist, ja, kam so eine kleine Puffwolke an Staub nach oben, ja. Und es widerfuhr meiner Mama nach Strich und Faden, irgendwas anzufassen oder sich zu bewegen, weil alles war mit so einer kleinen Staubschicht bedeckt, ja. Und Putzen war völlig sinnlos, weil jedes Mal, wenn du dich bewegt hast, ja, wirbelte es diesen Staub wieder auf. Das ist das, was Sarah, also Abrahams Frau, erlebt hat, ja. Die war frustriert von morgen bis abends, ja, über die Enttäuschung, wo sie jetzt leben im Vergleich zur Luxusvilla am Stadtrand, die sie damals gehabt haben. Abraham hat Dinge hinter sich gelassen für Gott und hat in dieser Welt nicht das gekriegt, was Gott ihm versprochen hat. Okay, nächster Glaubensheld. Mose, der ist auch in die Wüste gegangen, der hat genau dasselbe Problem mit Zipporah gehabt. Kannst du einen Ehestreit vorstellen? Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden, als den vergänglichen Genuss der Sünde zu genießen. Er erachtete, für Christus zu leiden, größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Das heißt, auch Mose zog aus als Prinz von Ägypten, als jemand, der in den Palästen Pharaos groß geworden ist. Die Superpower der damaligen Zeit. Mose hatte einen Palast, mit Sicherheit, ich kann es nicht zeigen, aber es ist mit Sicherheit anzunehmen, ja, mit herrlichstem Ausblick auf die grünen Oasen des Nils. Er brauchte nur mit den Fingern zu schnipsen. Und schon kamen Bedienstete ohne Ende und erfüllten ihm jeden Wunsch. Und Mose hat gesagt, nachdem Gott ihm gerufen hat, lieber mit dem Volk Gottes Verfolgung, Leid und Verachtung und Verlust an Prestige erleben. Das ist für mich ein größerer Reichtum, als was ich in Ägypten habe. Denn, und wir müssen auch immer darauf achten, warum er das gemacht hat, er schaute auf die Belohnung. Er wusste, irgendwann kommt die Kompension für mein, in Anführungsstrichen, Opfer. Das ist nicht die Endlösung, wo ich jetzt bin. Aber in dieser Welt hat Mose das nicht gekriegt. Er hat es nicht kompensiert bekommen in dieser Welt, was er aufgegeben hat. Okay, nächster Glaubensheld, Vers 35 bis 40. Jetzt gibt es ganz viele. Frauen erhielten ihre Toten durch die Auferstehung wieder. Okay, die haben eine Erfüllung gekriegt. Das sind die ersten 50%. Ja. Andere wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu gelangen. Andere wurden aber durch Verhöhung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen. Ja, also die riechen nicht besonders gut. In Ziegenfällen hatten Mangel, Drangsal, Schwierigkeiten. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Bitte nächste Folie, geht da gleich weiter. Und diese alle, obwohl sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorhergesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wenn er sagt, sie erhielten ein gutes Zeugnis, meint er nicht, damit sie erhielten ein gutes Schulzeugnis nach der 12. Klasse, sondern ihr Glauben war ein Vorbild. Du kannst ihr Glaubensleben heute noch angucken und sagen, wow, haben die Leute gut gelebt, haben die Leute nobel gelebt und sie haben die Verheißung in dieser Welt nicht erlangt. Und jetzt kommt das Autsch, weil jetzt redet Gott zu uns. Damit denn Gott hat für uns etwas Besseres vorgesehen, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Das heißt, ihr Los ist unser Los. Dein Los ist ihr Los. Ich habe euch ja gesagt, es wird eine ernsthafte Predigt. Deshalb gab es schon Englisch zum Anfang. Und jetzt nochmal, vielleicht können wir die nächste Folie gleich wieder machen. Jetzt lesen wir nämlich Hebräer 12 mit einer ganz anderen Einsicht. Wir sind von einer großen Menge von Leuten umrundet, die das erlebt haben, die bereit waren, für Gott etwas aufzugeben und nicht in diesem Leben dafür kompensiert zu werden, sondern sie hatten ihre ganze Hoffnung auf die Zukunft geguckt, was Gott ihnen in der Zukunft geben wird, und sie haben gesagt, es reicht, und sind Gott mit ganzer Kraft nachgefolgt. Sie haben den Lauf gelaufen und sie sind vor uns. Wir sind umrundet von den Leuten und die Leute jubeln uns zu und sie sagen, mach das, du schaffst das auch. Und in Vers 2 bringt der Schreiber des Hebräerbriefes den Glaubensheld überhaupt, Jesus Christus, als Vorbild für uns an. Und er sagt Folgendes über Jesus. Jesus hat genau dasselbe gemacht. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Darüber reden wir jetzt nicht, machen wir das nächste Mal. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, was der Schreiber des Hebräerbriefes jetzt sagt, wenn Christus bereit war und gesagt hat, okay, um etwas Zukünftigeres Willens, bin ich bereit, hier Dinge zu ertragen, Lasten zu tragen, Opfer zu bringen, dann wie viel mal wir, die wir diesem Christus nachfolgen. Und was ganz wichtig ist auch im Hebräerbrief, ist, dass wir nicht nach Hause gehen und jetzt sagen, okay, gut, Dirk, du erzählst uns, dass wir uns also zusammenreißen sollen, dass wir diszipliniert leben sollen, einfach mal sagen sollen, ja, so beiß die Zähne zusammen und lebe einfach mal so ein bisschen so ordentlich als Christ. Ja. Das ist nicht, was der Hebräerbrief sagt. Es geht nicht um ein Zusammenreißen, es geht nicht um ein sich einfach nur mal so anstrengen, sondern es geht um die vor ihm liegende Freude willen. Die Motivation, die Christus gehabt hat, warum er gesagt hat, ich kann das Kreuz erleiden, ist, weil er wusste, das Kreuz ist nicht das Ende seines Lebens, sondern es kommt etwas auf der anderen Seite, das so unwahrscheinlich genial und freudig sein wird, dass er bereit war, dass er gesagt hat, im Vergleich zu dem, was danach kommt, kann ich es erleiden. Das heißt, ein echter Glaubensheld hat immer die lebendige Verheißung vor sich, was Gott ihm versprochen hat, was ihn erwartet, wenn er von Angesicht zu Angesicht vor Jesus Christus steht. Er hat immer vor sich eine lebendige Hoffnung und diese lebendige Hoffnung treibt ihn an. Das ist nicht einfach ein Selbstdisziplinierter, der das eben schafft, sein Leben irgendwie in Ordnung zu kriegen, sondern das ist jemand, der sagt, oh, ich mag es überhaupt nicht, ich mag es nicht, ich mag es nicht, ich mag es nicht, aber wenn ich daran denke, was du für mich bereitet hast, dann kann ich das. Gut. Ein Glaubensheld. Ein Glaubensheld ist jemand, der bereit ist, für Christus Opfer einzugehen. Und ein Glaubensheld ist jemand, der nicht gleich losmeckert und losjammert und vom Glauben abfällt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Sondern ein Glaubensheld ist jemand, der auch hier in dieser Welt durch schwierige Lebensumstände durchgeht und einfach festhält und sagt, und selbst dann folge ich dir mit aller Kraft nach. Ich liebe es, in einer Gemeinde von Glaubenshelden zu sein. Ich liebe beide Seiten von Glaubenshelden. Ich bin so froh, dass ich in einer Gemeinde bin, wo der Glaube lebendig ist, wo wir uns nicht nur versammeln zu einem schönen Vortrag und dann nach Hause gehen, in der Gewissheit, es ändert sich ja sowieso nicht, sondern ich weiß, ich bin in einer Gemeinde, wo ich Glaubensbrüder habe und Glaubensgeschwister habe, ja, denen Herz schlägt mit dem Satz, mit Gott sind alle Dinge möglich. Ich liebe es, in einer Gemeinde zu sein, die nicht sofort aufgibt, wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn wir Herausforderungen im Leben haben, sondern die sofort anspringt und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, er kann eingreifen in deinem Leben. Ich möchte in keiner anderen Gemeinde leben. Ja, also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung als Anfänger im Glauben. Da war ich in einer Gemeinschaft, ja, du hast den Leuten erzählt, wie du Gott erlebt hast, wie du ihn kennengelernt hast, ja, plötzlich hast du dieses Gefühl, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie weg, ja, es ist irgendwie, ich wünsche mir, ich sehne mir mehr, ich sehne mich nach Gottes Erfahrung, ja, und die Leute sitzen alle da und sagen so, tja, mach mal, komm weiter zu unseren schönen Vorträgen, ja, da musst du halt durch, ja. Eines der schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben war, als ich in den Hauskreis gegangen bin und da haben die Leute christliches Lotto gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr christliches Lotto kennt. Christliches Lotto ist, da gibt es so einen Tupper-Zeugs, ja, so eine Art Tupper-Schüssel, wie die da draußen liegen, die du mitnehmen kannst, weil das ist das liegen gebliebene Zeugs, ja. Und in dieser Tupper-Schüssel sind so zusammengerollte Bibelverse. Und die liegen da drin und dann darfst du dir einen ziehen. Und das ist, was Gott jetzt in deine Situation sagt. Das ist christliches Lotto, ja. Du kriegst fast nie den Hauptgewinn, ja. Den Hauptgewinn zu ziehen ist unwahrscheinlich, ja. Meistens nieden. Und ich war in einer Situation drin, ja, wo es mir gerade nicht so richtig gut ging, ja. Ich bin auf Wolke 7 in Südafrika geflogen, habe Christus kennengelernt, ja, komm zurück nach Deutschland, es ist schlechtes Wetter, ja, habe keine Gemeinde gefunden. Ich wurde beim ersten Anlauf vom Medizinstudium abgelehnt, obwohl ich beste Zensuren hatte. Ich war einfach zu blöd und habe das Kreuz auf der falschen Stelle gestickt im Antrag. Naja, ist völlig egal. Jedenfalls, ich war irgendwie entmutigt, ja. Und als Antwort für meine ist es, ich finde das christliche, ich finde den christlichen Glauben im Moment überhaupt nicht attraktiv. Ich will mehr, ich habe mehr gekostet, mehr erlebt, ja. Wurde mir das christliche Lotto angeboten. Hier, zieh einen Vers. Und dann zog ich einen Vers, ja, und der Vers hat mich davon überzeugt, dass ich nie wieder christliches Lotto spiele. Da stand drin, ja, ein Spruch aus dem Hebräerbrief. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast, ja. Alles in mir hat gesagt, nein, ich will ein Glaubensheld sein, ja. Ich will das erleben, was David erlebt hat, als er in diesen Metaphern geschrieben hat, also gesagt hat, ich war tief unten im Schlamm und Gott hat gebrüllt und gedonnert und die Erde hat sich gezittert und er hat mich rausgezogen und mich einen Fels gestellt, weil er mich mag. Das war etwas, wo mein Glaube mitgeschwungen hat und ich möchte nicht, dass wir diesen Glauben verlieren. Und auf derselben Seite müssen wir aber auch bereit sein und dürfen wir nicht diese falsche Einstellung als Gemeinde haben. Gott ist immer da und wenn du nur genügend Glauben hast, geht es dir immer gut in deinem Leben. Und Christsein ist so eine Art, ja, Gott packt dich immer in Watte ein, dass du so schmerz- und so leidensfrei wie möglich durch dieses Leben hindurch schweben kannst, bis du in himmlische Herrlichkeit aufgenommen wirst. Das ist kein christliches Leben. Zum christlichen Leben gehört es hinzu, dass unsere größte Hoffnung, die wir haben, in der Zukunft liegt, nicht in der Gegenwart. Und manchmal ist es einfach so, dass unsere Gebete nicht erhört werden, dass wir nicht reich werden, dass wir nicht berühmt werden. Und wir müssen uns damit arrangieren und sagen, für Christus gehe ich durch alles durch. Für Christus bin ich bereit, dir nachzufolgen. Was natürlich der Kontext, der wichtigste Kontext in Hebräer 12 ist, als diese Verse geschrieben wurden, ist, dass die Hebräer gerade auf Verfolgung erlebt haben, richtig physische Verfolgung. Also Leute haben den Sachen weggenommen, haben die belächelt, beschimpft etc. etc. Weil es folgendermaßen passiert ist, das sind alles hauptsächlich ehemalige Juden, die im Römischen Reich einen recht guten Rechtsschutz hatten, als Juden zu leben. Das heißt, die Juden im ersten Jahrhundert, also bis 70 nach Christus oder bis 66 nach Christus, bis sie rebelliert haben, hatten einen recht guten Status mit der römischen Regierung. Das liegt an mehreren Sachen, unter anderem darüber, dass Herodes der Große mal Julius Caesar in einer Militärkampagne fast vor dem Untergang bewahrt hat, als Julius Caesar nach Ägypten gezogen ist. Und seitdem die Cäsaren, also die Nachkommen von Julius Caesar, sich an die noblen Taten der Juden erinnert haben und ihnen rechtliche Zugeständnisse gemacht haben. Und im Anfang des ersten Jahrhunderts kam es dann zur Abspaltung der Christen, die sich eigentlich als die wahren Juden des ersten Jahrhunderts sahen, die sich eigentlich als die Erfüllung des Alten Testaments sahen. Und diese Christen wurden aus den Synagogen rausgeworfen. Und die Römer, die waren theologisch nicht so versiert, ja. Die haben sich jetzt nicht so darüber mit denen an den Tisch gesetzt, haben gesagt, na, wollen wir doch mal rausfinden, wer von euch die wahre Erfüllung der alttestamentlichen Hoffnung ist, ja. Die haben einfach gesagt, okay, hier gibt's Leute, die werden aus der Synagoge rausgeschmissen. Synagoge sind immer Juden, also müssen diejenigen, die rausgeschmissen werden, keine Juden sein. Also zähle ich nicht dazu. Also kommen die nicht unter den Schutz, den wir bisher den Juden garantiert haben. Und jetzt wird es unbequem und unangenehm für die Christen zu leben. Und viele von den Christen haben sich überlegt, Mensch, wäre es nicht eine sichere Variante, einfach wieder zurück zum Judentum zu gehen? Und was der Schreiber des Hebräerbriefes argumentiert ist, ist, dass die Erfüllung des Judentums ist im Neuen Testament, ist in Christus. Wenn du zurückgehst, bedeutet das weg von Christus und weg von einer echten Gottesbeziehung. Wenn du ein wahrer Jude sein willst, musst du bei Christus bleiben, selbst wenn es unangenehm ist. Und dann zeigt er ihnen die Glaubenshelden des Judentums auf und sagt, guckt mal, die Glaubenshelden haben all das erlebt, was ihr erlebt habt. Schwierigkeiten heute, unwahrscheinlich großes Glücklichsein in der Zukunft. Das ist es, was das Los von Christen manchmal ist. Nächste Folie, Hebräer 12, Vers 3. Gut. Denkt an den, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, der so große Feindschaft von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet oder entmutigt werdet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Was diese Verse meinen, heißt, denkt daran, wie Christus, wie er Anfeindungen bekommen hat, wie er Feindschaft gegenübergestellt war. Und er ist nicht entmutigt worden. Das, was die Hebräer hier erleben, ist eine ganz normale psychische oder psychologische Reaktion. Warum fällt es uns so schwer, in Deutschland jemanden mal mit in den Gottesdienst mitzunehmen? Weil es so selten klappt. Ja, weil so selten Leute sagen, ja, Gottesdienst ist das Größte, was ich jemals erlebt habe. Ich habe nur darauf gewartet, dass mich jemand einlädt. Es ist ja eher das Gegenteil. Ja. Und weil wir so oft das mal versucht haben, ja, beim Nachbarn geklingelt haben, und das Beste, was passiert ist, dass er sagt, ja, okay, ich überleg's mal, und nie auftaucht, weil wir das so oft erlebt haben, sagen wir einfach, es bringt ja sowieso nichts. Und wir werden ermüdet und entmutigt. Und der Hebräerbrief sagt, ermüdet nicht, schaut auf Jesus, welche Feindschaft er erlebt hat. Und die Dynamik passiert auch, die ist auch real. Wenn wir uns daran erinnern, dass Christus es ertragen hat, ja, und bereitwillig die Feindschaft ertragen hat, dann steht in uns etwas auf und sagt, ich kann es nochmal probieren. Ich könnte es nochmal versuchen. Und dann sagt er, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das ist eine kleine Zurechtweisung, aber auch eine große Ermutigung. Was der Schreiber hier sagt, ist euch, ihr habt schon viele Nachteile erlitten. Euch wurden Sachen weggenommen, ihr habt euer Haus und Hof verloren, ihr habt eure Arbeitsstelle verloren, aber noch keiner von euch ist gestorben für den Glauben. Und er meint aber damit, viele Leute vor euch sind schon gestorben für den Glauben. Und sie haben es ausgehalten. Und hier ist auch eine Ermutigung drin, weil was passiert, wenn du dir eine gute Biografie kaufst? Wir haben bald wieder einen Buchbüchertisch da oben und ich hoffe, da liegen gute Biografien aus. Wenn du dir eine Biografie holst von Leuten, die bereit waren, für Christus alles zu geben, du liest das Ding und du legst das Ding weg und sagst, wow, in dir steht etwas auf, wo du sagst, ich will mehr leben als nur den Alltag, den ich im Moment erreiche. Ist es euch schon mal so gegangen? Mir ist es so gegangen. Mir ist es auf alle Fälle so gegangen. Jetzt können wir gleich zu diesem Trailer kommen, den ich mitgebracht habe. Als ich diesen Film gesehen habe, der heißt Durch den Tod versühnt. Das ist die Geschichte von 5 amerikanischen Missionaren, die unbedingt einen Auka-Stamm, einen Indianerstamm, den sonst noch nie jemand gesehen oder mit dem noch nie jemand Verbindung aufgenommen hat, abgesehen davon, dass sie umgebracht wurden, erreicht hat. Und diese 5 Missionare haben gesagt, und haben Jim Elliot und Nate Saint, wir müssen etwas für sie tun. Wir haben jetzt die Chance, sie zu erreichen. Und ich zeige euch nur ganz kurz den Trailer und dann sage ich euch, was der Film mit mir gemacht hat. Können wir den Trailer sehen?
Wir haben eine Chance, diesen Menschen näher zu kommen.
Kein Mensch hat je Kontakt zu diesen Leuten aufgenommen und es überlebt. Ich liebe dich, Dad!
Gentlemen, kriegen Besuch.
Dad, geht's dir gut? Geh bitte ran.
Wir haben 4 Tote gefunden.
Fünf Missionare, die ihr Leben lassen für Christus, um einen Indianerstamm zu erreichen. Und was als nächstes passiert, nachdem die 5 Männer umgebracht sind, ziehen die Frauen mit ihren Kindern zu dem Indianerstamm und leben im Indianerstamm. Und fast der ganze Stamm bekehrt sich. Das ist jetzt über 60 Jahre her. Und es gibt wahnsinnig großartige Zeugnisse dafür, wie die Aukas zum Glauben gekommen sind, wie sie dann selbst oft ihr Leben gelassen haben, um zu befreundeten Stämmen zu gehen. Und ich habe diesen Film damals gesehen und ich habe geweint und habe gesagt, ich bin ein Waschlappen. Der Film hat mich nicht verdammt, aber er hat mich angespurt und hat gesagt, es gibt mehr. Es gibt mehr. Und das ist, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt. Wenn du dir die Leute anguckst, die bereit waren, ihr Leben für Jesus zu lassen, sie sind eine Ermutigung für dich, zu sagen, es geht mehr. Und selbst wenn ich es in diesem Leben keine Kompensation dafür kriege, was ich für Christus einsetze. Und vielleicht noch ganz schnell die nächsten Verse aus dem Hebräerbrief. Als nächstes erklärt der Hebräerbrief, warum denn die Hebräer leiden. Die Hebräer denken, vielleicht liebt uns Gott nicht, dass wir so durch diese schwierigen Zeiten durchgehen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, verachte nicht die Erziehung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm korrigiert wirst. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Er diszipliniert jeden Sohn, den er annimmt. Das heißt, was der Schreiber hier sagt, ist, wenn du durch schwierige Umstände in diesem Leben gehst, wenn du ausgelacht verfolgt wirst in diesem Leben für dein Zeugnis für Christus und du fragst, wo ist mein Gott? Dann denk nicht darüber nach, dass Gott dich vielleicht nicht liebt oder er dich verlassen hat, sondern es ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Er diszipliniert dich. Und Disziplin heißt nicht, er haut dich, weil er du was falsch gemacht hast, sondern er bringt dich in diese ganzheitliche Erziehung eines Vaters. Und dazu gehören manchmal schmerzliche Momente. Ich kann mich in meinem eigenen Leben erinnern, dass mein Vater, meine Mutter mit mir gesessen haben und gesagt haben, das Kapitel des Buches wird jetzt zu Ende gelesen. Mia baut ein Haus. Ja? Und ich habe als 7-jähriger Junge gesagt, ich habe keine Lust, ich will jetzt raus. Und meine Eltern haben mir gesagt, wenn du das Kapitel zu Ende gelesen hast, kannst du raus. Und ich habe mich gewunden und gedreht und meine Eltern haben recht behalten. Ja? Bin ich froh, ja? Weil ich habe lesen gelernt. Ich habe Disziplin gelernt. Wie furchtbar war das, ja? Wie nervig. Jeden Morgen früh um 6 meine Mutter mich geweckt, ja? Aufstehen, zur Schule gehen, ja? Ich sag so, lass mich doch einfach zur Schule gehen, wenn ich Lust habe. Es ist die Disziplin meiner Eltern, ja? Manchmal schmerzlich, manchmal tat es weh. Nee, nicht schon wieder um 6, ja? Ist noch dunkel. Aber die Disziplin hat mich geprägt als Mensch heute. Und ich bin nur der Mensch heute aufgrund der Erziehung und der Disziplin, die mir meine Eltern beigebracht haben. Und ich bin dankbar dafür. Und dieses Argument bringt der Hebräerbrief an. Und er sagt, Gott diszipliniert dich. Er haut dich nicht notwendigerweise, weil du böse warst. Manchmal gehört es dazu. Aber er diszipliniert dich. Er formt deine Persönlichkeit. Und das Endresultat ist so gut, dass die Disziplin, dass der kurzzeitige Schmerz in dieser Welt es wert ist. Okay, Zusammenfassung. Zusammenfassung ist folgendes. 3 Punkte, die Glaubenshelden, wir sind schon am Schluss. Glaubenshelden nach dem Hebräerbrief sind Männer und Frauen, die Gott leidenschaftlich nachfolgen, auch wenn es sie in diesem Leben etwas kostet. Und man die Kompensation in diesem Leben nicht bekommt. Glaubenshelden sind Menschen, die sagen, ich weiß, ich möchte für Jesus leben mit ganzer Kraft, auch wenn ich nicht 1:1 in diesem Leben es wiederbekomme an materiellen Gütern oder an Ehre oder an was weiß ich, was ich in meinem Leben einsetze. Es heißt nicht, dass du ein kaltes, diszipliniertes Leben lebst. Es heißt, dass es immer noch, ich lebe viel lieber jetzt in meinem Leben mit gewissen Einschränkungen und habe dafür eine Hoffnung, einen Glauben, der in meinem Leben brennt. Aber es heißt eben genau, ein Glaubensheld ist jemand, der, wenn du nur auf deine Umstände guckst, nicht immer 1:1 es besser hat als ein Nichtgläubiger. Und er sagt, für Christus trotzdem. Ein Glaubensheld ist jemand, Punkt Nummer 2, der sich von dem Widerstand der Gesellschaft nicht abbringen lässt, für Christus einzutreten. Ich weiß, es ist in Deutschland schwierig, sich für Jesus einzusetzen, weil es geht so leicht auch ohne. Man kann so ein privates Christenleben so leben. Aber ein echter Glaubensheld ist jemand, der was wagt für Jesus und der auch mal über seinen Schatten springt für ihn. Das heißt nicht, ja, dass jeder von uns sich ein Grammophon legt. Nee, ist nicht das Richtige. Wie heißt denn das Ding, was man hier, wo man so rein so ein Megafon, ja, ein Grammophon ist so eine Schallplatte, okay. Dass man sich ein Megafon zulegt, ja, auf den Weihnachtsmarkt geht, ja, und ruft, der Erlöser lebt, kehre um, tu Buße, oder du brennst in der Hölle, ja. Das ist nicht, worüber ich rede, wenn ich sage, wag mal was. Ja? Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal mit einer Studienkollegin, als ich noch Medizin studiert habe, einem Mann vorbeigegangen bin. Ja? Der hat so ein großes Schild hochgehalten und auf dem Schild stand da, der Herr sagt durch Habakuk, kehre um oder brenne. Ja? Und ich bin da vorbeigegangen, ja, und ich habe gebeten, habe gesagt, Gott, lass mich nicht fragen, ob ich zu dem gehöre. Ja? Weil ich war mir nicht sicher, ob ich in dem Augenblick meinen Bruder verleugnet hätte. Was wagen heißt immer daran zu denken, wie nimmt der andere das wahr, wenn ich es versuche, ihm etwas von Jesus zu zeigen. Und es geht nicht um wildfremde Menschen, sondern unsere Freunde, deine Nachbarn, deine Familie. Wie würden sie denn gerne mal eingeladen werden? Ja, und eine gute Möglichkeit ist über unsere Weihnachtsevents, die wir wieder machen. 4 total geniale Weihnachtsevents, 15.000 gedruckte Flyer. Das heißt, das sind 30 für jeden von uns. In den nächsten 3 Wochen hast du die Chance, ja, auf eine gemütliche Art und Weise jemand einzuladen und zu sagen, kommst du mal mit zum Gospelchor. Und dann kommen die Personen mit. Und wenn es dir nicht gefällt, ja, wenn es dein Nachbar ist, ja, deine Schwester, dein Bruder, und im Nachhinein sagt er dir, was gehst denn du zu einer komischen Veranstaltung? Was sind denn das dann für Leute? Ja? Lass es einfach für Jesus mal so sein. Ja? Glaubenshelden sind Menschen, die für Christus auch mal was wagen. Viel Spaß beim Einladen. Und Glaubenshelden sind Menschen, die sich nicht nur auf eine von beiden Seiten schlagen, die entweder Glauben haben, dass Gott immer hört oder dass Gott nie hört, sondern Glaubenshelden sind Menschen, die die Balance halten, die, wenn Schwierigkeiten und Widrigkeiten in ihren Umständen sind, nicht aufgeben zu beten, sondern ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen, dass er eingreift. Und solange, bis er eingreift, sie bereit sind, uns zu sagen, für dich, Christus, kann ich alles tun. Wer so ein Glaubensheld sein will, steht einfach auf und wir bitten einfach Gott, dass er uns Glauben schenkt, mit Freude Christus nachzufolgen, die Belohnung, die uns erwartet, zu sehen und bereit sind, für ihn etwas zu wagen. Vater, ich bitte dich, dass du jeden Mann und jede Frau mit Glauben füllst in diesem Raum. Ich bitte dich, Vater, dass da, wo Menschen mit Herausforderungen in ihrem Leben zu tun haben, wo sie Glauben brauchen, dass du eingreifen kannst in die unmöglichsten Situationen, dass du ihnen Glauben jetzt gibst, dass du es kannst. Was mit Menschen unmöglich ist, ist mit Gott möglich. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns zu echten Christen machst, zu wahren Glaubenshelden, die in diesem Leben für dich auch mal etwas wagen. Vater, ich bitte dich, dass du uns Jesus Christus als denjenigen, der bereit war, Widerstand und Feindschaft zu erleiden, aufgrund der großen Freude, die vor ihm war, dass du uns ihn als Beispiel immer wieder ins Herz schreibst. Und Vater, schenk uns immer wieder diese Momente, wo wir gute Bücher lesen können, wo wir von Jim Elliot und Nate Saint und anderen, die etwas gewagt haben von Christus, inspiriert werden und zu sagen, es gibt etwas, wofür es sich in diesem Leben zu leben lohnt, selbst wenn es etwas kostet. Ich bitte dich, Vater, dass du unsere Gemeinde mit Glauben füllst, dass wir Menschen sind, die dich sehen, die eine Erwartung, eine Hoffnung haben, was in der Zukunft auf sie wartet. Und die aufgrund dieser großen Erwartung dir gern mit ganzer Kraft nachfolgen. Amen und Amen.